Please welcome the moderator and moral theologian and stadium speaker and the famous podcaster, Arne Zeigler.
Was ist denn nun schon wieder los? Lass mich wenigstens nochmal anfangen.
Philipp! Ich sag's mal einfach so, am Freitag ist Auslosung. Am Freitag ist Auslosung in Washington. Und ich habe mir vorgestellt, dass du möglicherweise die Losfee sein könntest mit angewärmten Kugeln. Heidi Klamm moderiert ja wieder. 20 Jahre nachdem sie schon die Auslosung in Deutschland zur WM 2006 moderiert hat, ist sie wieder dabei mit Kevin Hart und natürlich hoffentlich mit Arne Zeigler. Zumindest wirst du hoffentlich am Fernseher sitzen und hoffen, dass wir eine gute Gruppe kriegen, keine Todesgruppe.
Nee, ich werde nicht dabei sein, aber die Village People werden doch da sein, ne? Habe ich gehört. Wegen Donald Trump werden die Village People dabei sein, wo ich mich ja frage, wie sehen die heute aus? Sind es überhaupt noch die Original-Village People?
Nein. Ne? Ey, der Original-Indianer und der Original-Bauarbeiter, glaubst du das? Von 1975 oder so?
Keine Ahnung. Ich finde nachher, wenn du mal irgendeinen längeren Text hast, dann google ich mal, was aus den Village People geworden ist. Damit wir das als wirklichen Mehrwert in dieser Folge hinzufügen können. Aber wo wir gerade bei Musik sind, Philipp, wenn du mir diese Überleitung gestattest, lass uns doch einfach das Intro abfeuern.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Bevor wir allerdings über die Auslosung und Heidi Klamm und andere reden, erstmal ganz kurz zum Pokal, denn es gab natürlich wieder gar keine Überraschung. Leider Gottes, bis auf, ich weiß nicht, ob dieser Auswärtssieg von Kiel beim Hamburger SV nach Elfmeterschießen als Überraschung durchgeht. Dein Gefühl dazu, weil sonst, ansonsten müssen wir sagen, alles überraschungsarm gelaufen.
Naja, St. Pauli-Sieg in Mönchengladbach würde ich jetzt auch nicht so ganz als völlig erwartet abtun.
Ja.
Ja. Also das HSV-Spiel, ich habe es nur wieder, weil ich auf der Bühne stand in Limburg, auf dem Ticker verfolgt so ein bisschen, wie auch das offenbar ja sehr ereignisreiche Spiel der Bayern bei Union Berlin, wo nach Aussage von Union Berlin die Bayern schon die gesamte zweite Halbzeit auf Zeit gespielt haben, was ja etwas ungewöhnlich wäre. Das Elfmeterschießen vom HSV habe ich mir dann auf Sky Go sogar live angeguckt noch, während ich eigentlich noch am Merchandising-Stand stand. Es war auf jeden Fall ein guter Pokalspieltag. Also die ersten beiden Spiele gestern nicht so, die waren relativ mau. Freiburg Sieg gegen Darmstadt. Und was war das erste Spiel nochmal? Der Auswärtssieg von auch 2-0?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nur Hertha BSC gegen Kaiserslautern mitgekriegt, wo ja der 12-jährige Kenneth Eichhorn.
Stuttgart hat gestern noch gewonnen in
Bochum. Ja, so. Stimmt ja. Genau. Ja. Also wir halten nochmal fest, dass Hertha BSC gegen Kaiserslautern angeblich, sagt mein Sohn jedenfalls, die beste Leistung seit vielen, vielen Jahren im Olympiastadion gezeigt hat. Und wie gesagt, der 12-jährige Kenneth Eichhorn als jüngster Spieler aller Zeiten im DFB-Pokal ein Tor gemacht hat und damit Jude Bellingham abgelöst hat, der glaube ich auch irgendwie 13 oder 14 oder 15 war. Und ansonsten war es begeistert. Die Hertha ist wieder da. Alte Dame ist wieder da und es gab hinterher natürlich in der Ostkurve große Feierei und es gab bereits die ersten Nachrichten, dass natürlich auch der FC Bayern in Gestalt von Max Eberl ein dickes, fettes, blaues Auge, rotes Auge auf Kenneth Eichhorn geworfen hat. Der wechselt möglicherweise nach dieser Saison für viel, viel Geld irgendwo anders hin. Bisschen schade für die Hertha, aber wie gesagt, ja, da herrscht gerade große Euphorie. Ansonsten aber, du hast ja gesagt, super Spieltag. Was war für dich da super? Also ich meine, ja, dass St. Pauli bei Gladbach gewinnt, aber immerhin zwei Bundesligisten untereinander und Gladbach durchaus ja auch mit ein bisschen Formkurve nach oben, aber jetzt auch noch nicht die Übermannschaft. Also da hat sich mein Überraschungseffekt ein bisschen in Grenzen gehalten.
Ja, aber schon dramatisch war der Verlauf in Hamburg, wo der HSV ja in der Verlängerung in Führung gegangen ist durch den lange verletzten Bakary Jatta. Dann aber durch einen super Freistoß von Harris, Kiel noch ausgeglichen hat, das Elfmeterschießen auch hochdramatisch, weil da ja der HSV erst in Führung gegangen ist, noch durch einen verschossenen Elfmeter von Holstein Kiel und dann das Elfmeterschießen noch zu drehen. Das war nicht so ganz einfach. Mir hat es leid getan für den sehr, sehr jungen Spieler des HSV, der am Ende den entscheidenden Elfmeter verschossen hat, wo ich dann auch denke, muss man da einen 20-Jährigen ranlassen in so einem Elfmeterschießen, der jetzt noch nicht so wahnsinnig viele ganz große Spiele gemacht hat. Aber ja, war auf jeden Fall schon kein langweiliger Spieltag gestern. Und weil du nochmal auf den Hertha-Youngster gekommen bist, da ist mir nochmal eingefallen ein Gedanke und jetzt kommt die wöchentliche Kapitalismuskritik. Ich finde ja, wenn ich höre, dass die Bayern an so einem schon dran sind, was früher anders war, war, dass du früher so einen Spieler geholt hast, um dich sofort mit dem zu verstärken. Wenn die Bayern aber an so einem interessiert sind, ist das eine Kapitalanlage. Das ist wie bei Nübel. Die holen den und wissen ganz genau, okay, wir haben den dann und dann können wir ihn entweder teuer verleihen oder später teuer verkaufen. Die holen ihn ja nicht, weil sie ihn nächste Saison einbauen wollen. Auch wenn sie jetzt gerade mit Lennart Kahl ein Beispiel haben für einen jungen Spieler, den sie sofort eingebaut haben. Vielleicht tue ich noch Unrecht, vielleicht wird es auch der nächste Bischof, der ja auch sofort eine super Saison spielt. Aber ich finde immer, du hast das Gefühl, ganz viele Spieler sind einfach eine harte Währung, weil sie einfach noch jung sind. Und da kommt es eigentlich nicht so sehr auf die aktuelle Spielstärke an, sondern auf das Alter und die Vita und wo man weiß, von der Gesamtgemengelage her wird der einfach mal sehr teuer. Und das ist wichtiger als das, was er auf dem Spielfeld wirklich konkret im Moment zeigt.
Ja, wir haben ja auch schon in den letzten Monaten immer mal wieder darüber gesprochen, wie viehmarktähnlich inzwischen der Transfermarkt ist. Also, dass allen Leuten ein Preisschild angehängt wird, dass dann geguckt wird, wie wird der in 3-4 Jahren möglicherweise aussehen. Du hast schon ganz richtig gesagt, Kapitalanlage. Und das ist unbestritten eigentlich mal das Beste wäre, dass Eichhorn vielleicht mal 1-2 Jahre bei der Hertha spielt, um sich einfach mal in so einem Mannschaftsgefüge mal auszuprobieren und dann möglicherweise den vielbeschworenen nächsten Schritt macht. Das scheint momentan überhaupt gar keine Debatte mehr zu sein. Ich will noch einmal kurz zurückkommen auf das HSV-Spiel, weil es dort ja, nachdem Bakary Jatta ja wirklich über viele, viele Monate nicht gespielt hat und eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, dann das 1-0 für den HSV zu machen, was wäre das für eine schöne Story gewesen. Der Kollege Polzin hat das dann hinterher auch bedauert, dass das da kein Happy End gab für Bakary Jatta. Mir ist uns aufgefallen, dass sich die Trainer vom FC St. Pauli und vom HSV nicht auseinanderhalten. Bessin, Polzin, das hört sich alles an wie so mecklenburgische Dörfer. Das könnte so auf so einer großen Karte an der mecklenburgischen Seenplatte einfach so 2 kleine Dörfer neben sein. Wo kommst du denn her? Aus Polzin. Wo kommst du denn her? Oh, Bessin, da sind nur 20 Kilometer entfernt.
Ostseebad, das sind beides Ostseebäder.
Das Ostseebad Polzin. Sehr, sehr magisch.
Aber ich fahre wieder, wir fahren jeden Sommer, schon 20 Jahre, jeden Sommer einmal nach Bessin.
Ja, genau.
Total Seenburg. Schön da.
Seebrücke von Bessin. Ja. Aber was man sagen muss, ist, dass es ja auch großen Ärger wieder gab wegen einer roten Karte für Bochum. Da hatte ein Abwehrspieler den Kollegen Undaff umgeholzt. Aber, und da sehen wir es mal wieder, gab es eine gelbe Karte vom Schiedsrichter für dieses Foul. Dann guckte sich der VAR das aber nochmal an. Und wir erinnern uns, dass es immer heißt, mantraartig, schalt es aus dem Kölner Keller. Und natürlich aus vom Erklärbären des DFB für die Schiedsrichterwesen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Die sagen dann immer, ja, der VAR will sich ja nur bei wirklich schweren Regelverstößen und bei großen Irrtümern einschalten. War aber keine klare Fehlentscheidung. Er hat das ja gesehen und er stand 5 Meter entfernt und hat gesagt, ist eine gelbe Karte. Zack, VAR, rot.
Ja.
Und da denke ich dann immer, ey, lass es doch sein. Wie demütigend ist das? Peter Ahrens hat es ja auch bei Spiegel Online jetzt gerade geschrieben. Wie demütigend ist das für Schiedsrichter, dass sie sich das angucken und denken, okay, das ist gelb. Und dann kommt irgendeine Arschgeige aus dem Kölner Keller und sagt, ist rot. Und dann muss es da selber möglicherweise noch per Lautsprecher verkünden. Wie würdelos, hat Peter Ahrens ganz recht, finde ich.
Dazu habe ich gleich 2 wichtige Anmerkungen. Das erste ist, ich habe unter der Woche beim Stöbern in alten Unterlagen gefunden, was ursprünglich 2017 verkündet wurde, wie der VAR gedacht ist. Und dann habe ich nochmal gedacht, wenn sie das wirklich einfach so umgesetzt und so beibehalten hatten, dann stand wieder der klassische Satz, glasklare Fehlentscheidung, dass die nur bei einem schweren Wahrnehmungsfehler eingreifen sollen oder wenn der Schiedsrichter irgendwas gar nicht gesehen hat. Und genau das ist das Problem. Denn wenn dann nur genau das passieren würde, könnten selbst du und ich mit dem VAR, glaube ich, einigermaßen leben. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, dass mir gestern nochmal aufgefallen ist, dass dieses Verkünden der Botschaften nach wie vor Quatsch ist. Weil die Schiedsrichter stellen sich da meistens mit einer unzureichend funktionierenden Mikrofonanlage hin und verkünden was du wirklich einfach nur auf der Videowand einblenden könntest, sorgen für eine weitere Zäsur, nachdem sie vorher schon an den Monitor gelaufen sind, und sorgen für eine weitere Verzögerung, indem du erst auf diese Mikrofondurchsage wartest. Dann kommt natürlich, wenn es um zum Beispiel einen Elfmeter geht, hinterher nochmal die Geste, wo es ja normalerweise Jubel geben würde, wenn der vom Monitor kommt, da gucken ja alle, was macht er. Früher hat er dann einfach zum Elfmeterpunkt gezeigt und das ganze Stadion ist durchgedreht. Jetzt Radebrecht, der Schiedsrichter, wir haben die Überprüfung, hat ergeben, dass... Schlecht verständlich oft auch noch. Und dann zeigt er hin, das heißt, du hast nochmal 2 Unterbrechungen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, mir ist nochmal klar geworden, wenn es denn wirklich so geblieben wäre, dass nicht diese 60-40 Entscheidungen nochmal beäugt werden, kritisch, und das minutenlang manchmal, weil es ja auch dann eben sehr knappe Sachen sind. Wenn das wegfiele, wäre der VAR eine Klasse besser.
Ja, und dann wäre er immer noch unterklassig. Ich bin der Meinung, den ganzen Bums einfach abschaffen. Da lasse ich mich auch gar nicht mehr auf Argumente ein. Was mir aber aufgefallen ist, dass gerade bei diesen Redebeiträgen der Schiedsrichter, wenn die dann da sprechen müssen, dass die sofort unwillkürlich in diesen komischen Behördensprecher fallen, den du sonst immer auch gerne mal bei Polizeisprechern hast, wenn sie von Spiegel TV nach so Taschendieben gefragt wurden.
Ja.
Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Gefangenensammelstelle in Berlin-Spandau verbracht. Und genauso reden die auch. Und du denkst, was soll das denn? Fernsehen. Was hat denn das für einen PR-Effekt, wenn du die Leute da so fies, gerade rhetorisch minderbegabte, Unparteiische dann vors Mikrofon zerrst und die dann so reden lässt? Furchtbar, ja.
Und du machst sie natürlich auch angreifbar. Gestern beim Platzverweis gegen Strompf, das war eine glattrote Karte wegen, wie der Schiedsrichter dann durchgesagt hat, Vereitlung einer klaren Torchance. Das war aber Undaff, der, glaube ich, Undaff ist gefault worden, glaube ich, ne?
Ja.
Der gerade auf dem Weg war zur Seitenlinie, und zwar fast an der Mittellinie, wo du dachtest, wo soll das denn eine klare Torchance gewesen sein? Also, da hätten möglicherweise noch Spieler im Sprint eingreifen können, der ist überhaupt nicht in Tornähe. Und das ganze Stadion hat aufgebrüllt vor Entrüstung, weil der Schiedsrichter diesen Satz sagen musste. Das heißt, du sorgst doch für ein Konfliktpotenzial, was du gar nicht hättest, wenn der Schiedsrichter einfach nur runterschmeißt und die Zuschauer sich selbst zusammenreimen, warum das jetzt so rote Karte war. Aber wenn der auch noch sagt, nachdem er sich es angeguckt hat, Vereitlung einer klaren Torchance, und das ganze Stadion hat gesehen, wo das Foul war und wie es stattgefunden hat, dann sorgst du nochmal für eine Eskalation, also auch unnötig.
Also wenn ich mal davon
der Mehrwert ist mir einfach nicht klar.
Ja, wenn ich mal davon ausgehe, dass in Bochum permanent aufgebrüllt wird, auch wenn möglicherweise die Schiedsrichterentscheidung richtig war. Trotz allem war das übrigens das Spiel, wo ich gedacht habe, es wird möglicherweise eine Überraschung. Es wurde vorher nicht so viel drüber geredet. Meine Theorie ist nämlich, wenn man eine Pokalsensation schaffen will, dann sollte man möglichst wenig drüber reden. Es ist so selten passiert, dass es vorher großes Getöse gab und dann tatsächlich die Favoriten rausgeflogen sind. Mir war zum Beispiel völlig klar, dass die Bayern das jetzt bei Union schaffen. Die hatten sich da ja schon mal blamiert. Insofern nicht so viel drüber reden, lieber die Pokalsensation schaffen.
So, und jetzt habe ich noch zwei Sachen. Das erste ist, was mich jetzt komplett rammdösig gemacht hat die letzten Tage, sind diese immer häufiger um sich greifenden Millimeterentscheidungen bei Abseits, wo du dann irgendwie diese Bilder siehst und du siehst einfach nicht mehr, wo soll denn da überhaupt Abseits sein? Und dann ist es immer das Ohrläppchen oder so. Das Interessante ist, was daraus ja folgt. Wenn wir es mal eine Stufe weiter drehen, ist, gleiche Höhe ist abgeschafft. Es gibt keine gleiche Höhe mehr. Denn wenn du jetzt bei gleicher Höhe auch noch immer guckst, ob da nicht ein Millimeter irgendwo drüber guckt, hast du keine gleiche Höhe mehr. Das heißt, dieser gute alte Grundsatz, bei gleicher Höhe lieber für den Stürmer, um damit mehr Tore fallen, damit das Spiel nicht zum Nachteil für die Stürmer immer gewertet wird. Jetzt hast du einfach immer Millimeterentscheidungen, wo du guckst, ob es nicht doch abseits gewesen sein könnte, statt gleicher Höhe. In den klassischen Situationen, wo du früher sofort gesagt hättest, nee, komm, das ist doch gleiche Höhe. Da ist der Fußball massiv verändert worden, ohne dass wir es gemerkt haben bislang.
So ist es nämlich, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eigentlich Sinn und Zweck der Abseitsregel, nämlich dass da keiner am Tor rumlungert oder im Abseits steht, meterweise ganz, ganz deutlich, dass das überhaupt nicht mehr gelebt wird. Also die ganze Regel ist nur noch dazu da, Schönheit des Fußballs, nämlich Tore, möglicherweise eben, wenn auf gleicher Höhe losgerannt wird, zu verhindern. Wir haben das ja bei Gladbach erlebt gehabt gegen RB Leipzig, wo ja ein Zuhörer, ein Leser unserer kleinen Show hier geschrieben hat, was war denn eigentlich, wenn der Gladbacher Stürmer zu große Schuhe angehabt hätte? Dann wäre zwar der Schuh im Abseits gewesen, aber der große Zeh nicht. Und ich finde, das ist eine total valide Dokumentation. Wir haben ja uns auch schon ein bisschen gestritten, gibt's jetzt eine Art Toleranzlinie oder lässt man es einfach mal laufen und vertraut aufs Auge des Linienrichters. Ganz am Ende stelle ich einfach fest, dass wir überhaupt kein besseres Gefühl haben, in keiner Situation. Selbst wenn es mal so ist, ich meine, dass du eine Kopfnuss oder so, die möglicherweise nochmal auf dem Video anguckst, geschenkt. Und dass du natürlich auch per Torlinientechnologie gucken kannst, ob der Ball hinter der Linie war, auch super. Ey, aber ansonsten nur ein freudloses, behördliches Hirngewichse da irgendwie im Kölner Keller. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen.
Im Übrigen hast du vielleicht mitbekommen, dass Alex Feuerherd ja angekündigt hat, es wird jetzt in diesen Tagen einen Erklärfilm der DFL geben,
so.
wie diese Abseitsstellungen ermittelt werden. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir beide, wenn schamesrot, werden wir uns zurückziehen müssen und sagen müssen, ja, doch, so haben sie natürlich völlig recht. Das ist doch völlig richtig, wie sie es machen. Oder wir werden sagen, ey, aber es ist doch immer noch nicht klar, wie die Ballabgabe genau ermittelt werden soll. Bei der Ballabgabe ist es ja auch so, wo fängt die denn eigentlich an? Also wenn der Ball einen Zentimeter weg ist vom Fuß oder wenn der Ball den Fuß noch berührt oder wenn der Ball ein tausendstel Millimeter den Fuß verlässt, ist das die Ballabgabe? Allein das ist schon Quatsch, weil du da eine Exaktheit vorgaukelst, die es nicht gibt. Und jetzt mache ich euch übrigens beide fertig. Tim hört ja auch schon zu auf seiner Showtreppe. Blessin ist der deutsche Name von Stary Blessin, ein Ortsteil von Mieszkowice im Westpommern in Polen.
So.
Es gibt auch Altblessin. Und jetzt gucke ich nach Polzin und du redest weiter.
Ich möchte mich darauf hinweisen, dass es möglicherweise fast ein Verwandtschaftsverhältnis ist von Frimpong Timmerenke, der ja ursprünglich mal, nachdem er sich entschieden hat, als Künstler weiterzuleben, ja mal Tim Pommerenke hieß. Und Pommerenke heißt ja einfach auch nur aus Pommern stammend. Das bedeutet, möglicherweise sind das alles, es ist ein riesiger Genpool, der da rumläuft. Blessin, Polzin, Pommerenke und Konsorten.
So, und Polzin, Moment, es gibt Bad Polzin. und Polzin, Deutsch Bad Polzin, ist eine Kleinstadt in Powiat Świdwiński, Schiefelbeiner Kreis der polnischen Woiwodschaft Westpommern, auch in Westpommern.
Das ist doch verrückt.
Polzin und Bessin liegt beides in Westpommern.
So, pass mal auf. Und jetzt komme ich.
Ja?
Immerhin, mein Großvater kommt auch aus Königsberg.
Nein.
Gustav Sattel de Hina, der Russen kommen. So war's, ne? Also von heißt, wir kommen alle aus dem Osten.
Philipp, mein Großvater auch. Mein Großvater auch.
Ah, und wir sind
verwandt, Philipp.
Ah. Mein Großvater auch. Wir sind ein vertriebenen Podcast. Wir können mit anderen Leuten zusammen vertriebenen Treffen abhalten, irgendwo in Südbayern. Wie 1960.
Herrlich. Ich habe es auch aus Stuttgart vertrieben, oder? Wie war das?
Ja, aus Stuttgart. Nein, aus Augsburg, aus Bobingen so, quasi. Das ist vor Ort von.
Du warst VfB-Fan, ich habe sie aus Augsburg vertrieben, genau.
So nämlich. Apropos,
aus Augsburg vertrieben. Das bietet uns jetzt eine gute Überleitung zu einem der Themen, über die wir heute auch reden wollen. Sandro Wagner. Der wurde auch aus Augsburg vertrieben.
Oh Mann, aus Augsburg vertrieben. Ja, er kann eine eigene Vertriebenversammlung aufmachen und inzwischen. Tut er mir ein bisschen leid.
Ja.
Tut mir ein bisschen leid. Er wird jetzt abgewatscht als der Lautsprecher und als der gerne Große, als einer, der die ganze Teamchemie und den ganzen Club zerstört hat. Möglicherweise ein bisschen zu viel der Ehre. Es gab einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, oder im Spiegel, ich weiß nicht genau. Da war die Rede davon, dass er eine sündhaft teure Kaffeemaschine angeschafft hat. Für sich und seinen Trainerstab. Und dass er auch noch eine ungefähr 40x40 Meter große Leinwand, ich übertreibe natürlich ein bisschen, irgendwie auf dem Trainingsgelände oder im Stadion installiert haben soll, auf den er der Mannschaft seine Fehler zeigen konnte. Oder ihre Fehler zeigen konnte. Also es ist nicht viel Gutes übrig geblieben von Sandro Wagner. Ich würde mal sagen, wenn Sandro Wagner ein Auto wäre, würde man sagen, Totalschaden, kommt nicht mehr durch den TÜV.
Ich habe gestern schon wieder im Kommentar gelesen, ich glaube, war bei deinen Kollegen vom Kicker, wir werden ihn bald in der Bundesliga wiedersehen. In irgendeinem Kommentar stand das. Und ich bin da gar nicht so sicher, weil du weißt jetzt ja ganz genau, mit Sandro Wagner holst du dir auch so ein bisschen Kirmes ins Haus, wenn du ihn holst. Und du hast sofort wieder Fans, die sagen, der ist doch wieder so eine Ich-AG. Und im Nachhinein haben wir jetzt alle in Augsburg ihren Willen bekommen, die gesagt haben, niemand ist größer als der Verein. Wir wollen so einen wie Sandro Wagner nicht. Ich mag den ja wirklich auch. Und ich habe das Gefühl, er hat sich nicht ganz geschickt verhalten. Ich habe aber auch das Gefühl, vielleicht ist das so die klassische erste Trainerstation gewesen, wo du einfach echt auf die Fresse fällst als Trainer und wo du dir ein paar Schrammen holst, die vielleicht mal später wichtig sein könnten.
Naja, man kann schon mal daran erinnern, dass er ja auch in Unterharing auch schon mal in Cheftrainerpositionen gewirkt hat. Danach gab es dann ja diese Beförderung zur Nationalmannschaft, wo Julian Nagelsmann, glaube ich, einerseits sehr geholfen hat, andererseits ihn, glaube ich, aber auch ein bisschen genervt hat. Und das war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Gründe, dass er gesagt hat, er würde doch ganz gerne seine taktischen Geschichten mal in verantwortlicher Position selber umsetzen. Mich erinnert das an so verschiedene Verpflichtungen vorher. Also Jürgen Klinsmann beim FC Bayern, der auch alles neu machen wollte und dann diese Wohlfühlecken bei Bobby de Kaiser eingekauft hat, bei Dederon, das hätte ich nie vergessen, wo er die ganze Palette an Sofas im Einrichtungshaus gekauft hat. Dann hat er noch irgendwie so Coffee-Table-Magazine unter anderem Elf Freunde dahingelegt und dann hat er noch die Buddha-Figuren gekauft und so weiter und so fort. Das. Und ansonsten erinnert es mich so ein bisschen an, ich glaube, Effenberg war doch mal in Paderborn oder in Uerdingen oder so.
Paderborn.
Ja, in Paderborn. Und flog dann ein wie auf so einem fremden Planeten. Und so war es bei Sandro Wagner, glaube ich, auch. Da passte irgendwie alles nicht zusammen. Nur, wie gesagt, dass das Ganze jetzt so einen Totalschaden verursacht hat, ist natürlich auch ein bisschen bitter. Also ich glaube auch nicht, dass man den jetzt sofort in der Bundesliga wieder sieht. Ich schätze mal eher zweite Liga, sowas wie Eintracht Braunschweig oder so, könnte ich mir vorstellen. Was jetzt nicht so allererstes Regal ist.
Aber mir hat es echt auch leid getan. Ich weiß nicht, ob du das auch wahrgenommen hast. Du hast ja richtig gesehen, wie bei ihm auch so der Glaube wegging. Also auch bei den letzten 1-2 Pressekonferenzen schon, wo du gemerkt hast, der merkt selbst, dass das irgendwie auch gerade alles überhaupt gegen ihn läuft und dass das alles überhaupt nicht so richtig passt. Die beste Effenberg in Paderborn-Geschichte war übrigens, als er mal ein Trainingslager gebucht hat während seiner Verantwortlichkeit und hinterher sich rausgestellt hat, dieses Trainingslager hat gar keinen Fußballplatz, aber einen super Golfplatz in der Nähe. Das sorgte dann in Paderborn, glaube ich, für etwas Aufruhr und damit keine bösen Mails geschrieben werden müssen. Klinsmann hat die Buddha-Figuren gar nicht gekauft. Das war der Architekt damals. Er wurde immer mit diesen Buddha-Figuren verbunden, aber die waren überhaupt nicht auf seinem Mist gewachsen.
Ja, das sagst du. So. Das weiß man ja
Klinsmann
gar nicht
so genau. Klinsmann sagt das auch.
Ja, Klinsmann sagt das auch. Ja gut, du bist Team Klinsmann. Na toll.
Klinsmann und ich sagen das.
Wir halten auf jeden Fall mal fest, ein Totalschaden. Und es ist nicht der einzige Trainer, der rausgeflogen ist. Bo Henriksen ist nämlich auch noch beim FSV Mainz 05 rausgeflogen. Und das hat mich auch so ein bisschen bestürzt, weil das war ja auch so eine Liebesheirat. Und man dachte, der passt mit seinen Emotionen in die Karnevalshochburg Mainz. Der haut richtig gut hin, begeisternder Fußball. Und es war ja auch immer die Rede davon, dass sie in Mainz ein besonders glückliches Händchen für Trainer haben. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und jetzt eben Bo Henriksen. Aber am Ende war der ganze Enthusiasmus und diese ganzen Emotionen irgendwie so verpufft. Man hatte das Gefühl, der kommuniziert in einen luftleeren Raum. Und am Ende haben sie ihm dann zwar ein paar rhetorische Gelanden geflochten und gesagt, ja, das war ein ganz wichtiger Mann für uns, aber irgendwie sind sie auch alle enttäuscht und frustriert und genervt und sagen eben auch, es gab keine ordentliche sportliche Entwicklung mehr. Irgendwie auch schade, weil ich den Typ so, wenn du mal siehst, was du da sonst für Bürokraten teilweise auf den Trainerbänken hast, fand ich den richtig gut.
Ja, es passiert aber auch im Moment, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist, aber es passiert auch gerade wenig Schillerndes auf dem Trainermarkt. Wenn wir sehen, Manuel Baum wird jetzt erstmal Nachfolger von Sandro Wagner. Bei Mainz wird es auch der U23-Trainer, der erstmal machen soll. Eugen Polanski durfte Gladbach übernehmen und wird wohl auch bleiben oder wird bleiben. Und dann haben wir jetzt in Wolfsburg eine völlig vergessene Trainersuche, über die niemand mehr redet, weil die auch erstmal so weiterwursteln. Also dieses Trainerkarussell dreht sich in einem Affenzahn und es werden die größten Namen gehandelt. Das haben wir dieses Jahr gar nicht.
Nein, das haben wir diesmal gar nicht. Und ich muss auch sagen, als ich die Personalie Manuel Baum gehört habe, das ist für mich nichts gegen Manuel Baum, aber Manuel Baum ist für mich Frank Kramer nur mit anderem Vornamen und mit anderem Nachnamen. Also das ist einer, der zieht...
Und ohne Bärtchen.
Und ohne Bärtchen, der zieht das Pech magisch an. Read my lips. Augsburg ist völlig... Ich bedauere das auch ein bisschen, weil ich ein kleines Herz... Man glaubt das immer gar nicht, weil ich so abschätzig über die rede, aber es ist Hassliebe. Wie gesagt, ich bin da ja in der Nähe geboren. Ich war sehr, sehr häufig im Rosenau-Stadion. Die Verantwortlichen in der Vereinsführung sind auch alles töfte Typen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Manuel Baum wird sich in den Abgrund reißen. Also der FC Augsburg steht an so einer Klippe wie in Dover oder sowas und zack, Manuel Baum kommt und schubst sie runter. Ja. Das wird nichts. Manuel Baum ist einfach... Dem hängt das Pech an den Füßen und den Händen.
Ja. So. Wo wir gerade bei Trainern sind, ich habe das Gefühl, auch bei Fortuna Düsseldorf geht es nicht in eine gute Richtung gerade. Ich bin nicht auf der Autobahn des Hasses unterwegs, aber ich habe ganz vielen Leuten geschrieben, Markus Anfang hätte ich an eurer Stelle nicht geholt. Also auch Leuten bei Fortuna Düsseldorf, die dann dazu eher geschwiegen haben. Jetzt hat Klaus Allofs gesagt, er hört auf, Schnauze voll. Der Verein ist jetzt deutlich dichter am Abstiegsbereich als an den Aufstiegsplätzen. Ich habe nochmal geguckt, die waren, glaube ich, als Markus Anfang kam, 7 Punkte hinter Platz 3 und 7 Punkte vor Platz 16. Und jetzt sind sie noch 1 Punkt vor Platz 17 und 13 Punkte hinter Platz 3. Das ist keine Erfolgsstory bislang. Und wie gesagt, ich bin da befangen, weil ich ihn in Bremen erlebt habe. Aber ich hätte, und nach den Geschichten, die er in Köln, in Kaiserslautern, in Dresden, ich hätte in der jetzigen Situation bei einem großen Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf und sei es auch ein ehemaliger Spieler, ich hätte Markus Anfang nicht geholt. Ich täusche mich ganz oft, aber in dem Fall habe ich es als der wenigen Male, wo ich wirklich recht hatte.
Ich glaube, jeder hat da ja drauf geguckt und hat gesagt, du kannst doch nicht nach so einem charakterlichen Leuchtturm tunen, jemand wie Markus Anfang holen. Wie Markus Anfang. Also alle, auch Fortuna-Fans in meinem Freundeskreis haben gesagt, um Gottes Willen, es gibt doch 150.000 arbeitslose Trainer. Du kannst ja zur Not, kannst du nochmal Friedhelm Funkel vom Trainerkarussell runterreißen. Du kannst ja machen, was du willst, aber dann holst du ausgerechnet Markus Anfang. Das hat, glaube ich, niemand verstanden. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Klaus Allofs aufhört. Einerseits, weil er natürlich, finde ich, mit so einem angewachsenen Fortuna-Trikot in meinem Gedächtnis wohnt. Ich liebe aber auch Klaus Allofs, seit es diesen ein Interview gab, wo er einen Reporter hatte, der ihm eine nassforsche Frage gestellt hat, die auch total unverschämt war. Und Klaus Allofs sagte erst ganz, ganz leise, halt die Fresse, um dann normal weiterzureden.
Echt?
Das fand ich irgendwie richtig gut. Das können wir vielleicht mal, man kann das auf der Tonaufnahme nicht ordentlich hören, aber er sagt, ja, Klaus Allofs, hätten Sie nicht das und das machen müssen? Halt die Fresse. Naja, ich bin der Meinung, dass. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ich verehre den auch sehr. Ich kenne ihn auch sehr gut aus Bremen. Es gab auch aus Bremer Sicht mal einen sehr schönen Moment. Kannst du dich auch noch an dieses Schneepokalspiel bei St. Pauli erinnern? St. Pauli gegen Werder, was irgendwie eigentlich unbedingt hätte ausfallen sollen, dann ist auf knöcheltiefem Schnee hat das stattgefunden und zwar vermutlich mutmaßlich schon auf Drängen des FC St. Pauli, der unbedingt spielen wollte auf diesem Untergrund und in der Halbzeit ist Conny Littmann und Klaus Allofs in der ARD interviewt worden, nachdem Klaus Allofs vorher die ganze Zeit schon schwadroniert hat, dass St. Pauli sich ja beim Schiedsrichter rangewanzt hat, damit unbedingt gespielt wird, klingelt dann in diesem Interview das Telefon von Conny Littmann und Klaus Allofs zischte so, das ist bestimmt der Schiedsrichter und redet dann weiter, also er hat so diese Momente.
Halt die Fresse, kommen wir zum nächsten Thema.
Ja.
Die Innenminister.
Das führen wir jetzt ein bei uns,
okay? Ja, halt die Fresse, kommen wir mal zum nächsten Thema. Die Innenministerkonferenz hat getagt oder sie tagt noch in Permanenz. Wie der Wiener Kongress wird sich jetzt wahrscheinlich 5 oder 10 Jahre immer weiter um Pyrotechnik und Gewaltverbrechen in deutschen Fußballstadien drehen. Es gab gleich zu Beginn dieser großen Konferenz ein bisschen Entwarnung, denn... Wir hörten, dass zumindest die ganz großen Zumutungen, also KI-Gesichtserkennung, personalisierte Tickets, die ja ohnehin mega gar keinen Sinn machen beim Stehplatzblock, wo die Leute nie auf einem markierten Platz stehen, sondern sich wild bewegen und diverse andere Sachen sind quasi vom Tisch. Was unbedingt verschärft werden soll, sind die Restriktionen, was die Stadionverbote angeht. Diese bundesweite Stadionverbotskommission, die soll nach wie vor kommen. Was einfach nur bleibt, in meinem Eindruck, ist, dass diese ganze Geheimdiplomatie, die die Innenminister gemacht haben, grandios gescheitert ist. Man hätte frühzeitig die Leute einbinden wollen, anstatt seine ganze Knüppel aus dem Sack und Law-Order-Politik zu machen. Man hätte außerdem, finde ich, sich mal zumindest ein kleines bisschen fachlich, sachlich informieren sollen. Es gab grauenhafte Redebeiträge, unter anderem von Daniela Behrens da aus Niedersachsen, die jetzt mit maliziösem Grinsen sagte, ja, ich habe gehört, es gibt einen Stimmungsboykott in den Stadien. Ich würde mir vielmehr einen Gewaltboykott wünschen. Mhm. Man kann einfach mal darauf hinweisen, dass Frau Behrens seit vielen, vielen Jahren einen großen Erkenntnis- und Sachkenntnisboykott betreibt, dass sich die SPD das in Niedersachsen anschaut, dass die Bundes-SPD sich das anschaut, dass jemand, der definitiv null Ahnung von gar nichts hat, sich da als Innenministerin profilieren will, indem sie das auf dem Rücken der Anhänger macht, ist genauso erstaunlich wie der andere Hardliner Andi Grote aus Hamburg, der auch meiner Meinung nach immer wieder in die gleichen Schemata zurückfällt und denkt, auch mit Fußballfans kann man es ja machen. Summa summarum, das ist eigentlich so meine Erkenntnis ist, dieser Dialog muss anders geführt werden, aber ich finde vor allem müssen Fußballverbände, Fanorganisationen, Vereine aus der Defensive raus. Es kann nicht sein, dass die Vereine immer nur dann reagieren, wenn mal wieder die Innenminister irgendeinen Quatsch vorhaben oder wenn du irgendeine radikalisierte Polizeigewerkschaft hast, die irgendwas ins Mikrofon trötet und von Lebensgefahr in Fußballstadien faselt. Es muss eine Debatte darüber geben, eine gemeinsame, wie diese Fußballkultur eigentlich aussehen soll und wie wir sie erreichen wollen, damit man nicht immer nur guckt, oh, die Zahlen der CIS, die sind aber gesunken, deswegen ist alles okay. Was passiert, wenn sie im nächsten Jahr wieder steigen? Sind wir dann wieder so weit, dass wir wieder über KI-Erkennung nachdenken müssen. Also der Fußball muss eine Debatte führen, um die er sich bisher herumgedrückt hat, finde ich.
Es ist aber auch was Hochinteressantes passiert. Ich denke jetzt mal wieder als Amateurpsychologe. Wir verbinden ja die Proteste gegen den DFL-Investor vor 2 Jahren oder wann das war, immer mit den Tennisbällen und mit den Protesten. Und diese Proteste verbinden wir mit der Stille in den Stadien, aber auch mit ja einem unfassbaren Aufkommen von Pyrotechnik in einer Form, wie wir es bislang noch nie gesehen haben. Bislang waren das ja immer so einzelne Feuerchen und dann kam eine Durchsage und dann war das vorbei. Mittlerweile ist es ja so das ganze Kurvenleuchten und ganze Gästeblöcke und ganze Heimblöcke. Und das hat natürlich auch letztendlich die Politik erreicht, dass da jetzt gezeigt wird, nee, also so lasst ihr uns mal jetzt nicht am langen Arm verhungern, was unsere Stimmung angeht. Jetzt machen wir erst recht Pyrotechnik. Und das kriegen die ja nicht wieder weg, weil das muss ja geregelt werden. Das heißt, entweder müssen sie es jetzt durchwinken und sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass Pyrotechnik jetzt irgendwie du kannst sie ja nicht eindämmen. Und dann sagen dann wieder die Hardliner, eine Kapitulation vor der Gewalt, wenn wir die Pyrotechnik jetzt einfach erlauben. Aber du kriegst sie nicht weg. Du wirst sie nicht wegkriegen, du wirst eine Lösung brauchen und du wirst den Leuten entweder erlauben müssen, in Zukunft in einem gesitteten Rahmen Pyrotechnik im Stadion unterzubringen und in den Kurven zu feiern. Oder du wirst mit Panzern in die Gästeblocks fahren müssen, um die Pyrotechnik da wieder wegzukriegen. Und die kriegst du nicht wieder weg. Das heißt, du hast für eine Stimmung gesorgt, die ganz schwer wieder einzufangen ist.
Halt die Fresse. Ja, finde ich auch, was du sagst. Ne? Also es hat für mich, finde ich, in der Gesamtheit einen total deprimierenden Beigeschmack, dass du in dieser Diskussion überhaupt nicht weiterkommst. Du hast das Gefühl, das sind genau die Debatten, die wir vor 2, 3, 4, 5 Jahren auch schon geführt haben. Nur eben, dass sich alles immer weiter verhärtet. Und natürlich, alle Leute stehen ratlos vor dem Thema Pyrotechnik. Ich finde es auch nicht geil, wenn du irgendwo, ganz egal wo, muss ja nicht immer irgendwie das Beispiel Rostock sein, dass Pyrotechnik irgendwie in andere Blöcke fliegt, dass Kanonenschläge auf dem Platz explodieren, dass Spieler sich ängstigen müssen, dass Leute Angst haben, zum Eckball zu gehen. Da hat ja keiner Bock drauf. Der Punkt ist nur, all das, was momentan diskutiert wird an Regeln, funktioniert nicht. Es muss eine Art Selbstregulation der Fanblöcke geben, es muss einen Dialog geben, aber zu glauben, indem man einfach sagt, ihr seid alle scheiße und ihr habt es ja ohnehin nicht drauf und ihr seid nur auf Gewalt aus und wir pauschalisieren mal alle Fußballfans irgendwie als mögliche Delinquenten, das funktioniert halt nicht im Dialog.
Mhm. Halt die Fresse. Es muss aber auch so eine Art Ehrenkodex geben, finde ich. Mhm. Wenn wir jetzt uns bei Pyrotechnik nochmal festbeißen wollen, wie du sagst, es muss ganz klar sein, mit den Dingern wirft man nicht, man schießt auch nichts aufs Spielfeld, man schießt auch nichts in andere Blocks und man macht nichts, womit man vorsätzlich andere Leute gefährdet. Und wenn man das macht, ist man in der Fanhierarchie der aktiven Fanszenen ganz weit unten, weil es den Konsens gibt, sowas wird einfach nicht gemacht und das gehört auch nicht zur Fankultur dazu. Das muss irgendwann einfach mal unbedingt auch transparent nach außen vertreten werden, so dass man sagt, wir wollen ja gar keine Anarchie, wir wollen ja gar nicht alles dürfen, wir wollen nicht andere Leute abschießen dürfen, sondern wir wollen ganz klar die Stimmung beeinflussen positiv. Und da, wo es bislang einen rechtlich auch schwer greifbaren Raum gibt, muss es Lösungen geben. Die müssen aber auch von den Fans kommen, die Lösungen.
Ja, absolut. Aber ich glaube, einer der absoluten Grundvoraussetzungen dafür, dass man Dialog in Gang kommt, ist, dass die auf Augenhöhe behandelt werden. Also dieses abschätzige Gerede über Anhänger, das abschätzige Gerede über Fußballfans ist unerträglich. Ich finde, dass man da unbedingt eine Art von Kommunikation hinbekommen muss, wo man das Gefühl hat, man wird auch als Kurve ernst genommen. Es gab jetzt gerade mal wieder Äußerungen von Uli Hoeneß, ich glaube beim Bayerischen Rundfunk oder so. Wir hören mal ganz kurz rein, damit wir eine Ahnung davon bekommen haben, was der Altvorderer des FC Bayern alles verbrochen hat.
Wenn wir uns diesem Diktat, das da aus bestimmten Kreisen kommt, auf die Dauer beugen, dann gute Nacht, deutscher Fußball. In all den Vereinen, wo die Ultras und so weiter im Aufsichtsrat sind und so weiter, geht's der Bach runter. Die sollen ihren Spaß haben, die sollen Fußball lieben, die sollen ihn auch mit Gesängen und mit Choreografien, mit allem machen. Aber die Macht im Fußball dürfen sie niemals haben. Wenn die in die Macht übernehmen, ist alles vorbei.
Ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich einen Softspot für Uli Hoeneß. Der ist ja so ein Unterdruckkessel, immer unter Dampf, immer auf der Suche irgendwie nach einem guten Gag. Und Uli, das vergisst man ja sehr, sehr gerne, der hat ja früher auch im Doppelpass geskriptete Gags vorgetragen, einfach nur um einen Punkt zu machen. Ich weiß nicht, ob er noch daran erinnert hat, wie er gesagt hat, wenn der Jürgen Klinsmann der Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa, wo du genau gemerkt hast, der hat das vorher auswendig gelernt, um diesen Punkt zu machen und Jürgen Klinsmann eine reinzuhauen.
Ja. Das also, mit dem Greenkeeper im Stadion doch bestimmt auch.
Ja, natürlich, alles Mutter geskriptet. Matthias. Da hat ihm vorher irgendjemand gesagt, Uli, hau doch mal den raus, das kommt gut
an. Alfred Draxler, bestimmt Alfred Draxler.
Ja, genau. Uli Hoeneß ist wie ich, einfach mal eine Meinung raushauen, selbst wenn man gar keine Ahnung hat. Jetzt hat er sich allerdings dann, wie gesagt, als Untergangsprophet betätigt. Wie gesagt, wenn die Ultras die Macht übernehmen, dann ist das der Untergang. Und er hat unter anderem, was sehr, sehr schön ist, gesagt, ja, man sieht ja überall dort, wo die Ultras die Macht übernommen haben, da sind die Clubs inzwischen zweitklassig. Und hat er unter anderem Nürnberg genannt und Hannover und vor allen Dingen Frankfurt. Eintracht Frankfurt sei jetzt auch zweitklassig. Und da habe ich gedacht, ja, einfach nochmal die Fakten checken, einfach nochmal auf die Bundesliga-Tabelle zu gucken, nicht überrascht sein, wenn möglicherweise Eintracht Frankfurt ein Heimspiel gegen den FC Bayern hat und er nach Frankfurt muss in die zweite Liga. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass er manchmal durchaus ganz vernünftige Hinweise hat, aber manchmal auch einen Schrott redet, dass es kaum auszuhalten ist.
Er meinte doch die Ultras oder Fans, die aktiven Fans, die in Vereinsgremien sitzen, ne? Die Vereine meinte er.
Ja, genau,
dem Untergang geweiht sind quasi.
Ja, und wir stellen einfach mal fest, dass es ohnehin meiner Meinung nach in keinem deutschen Verein der ersten und zweiten Liga die Ultras gibt, die dann einfach mal die Vereinsgeschicke bestimmen. Gerne wird ja auch die Hertha mit dem verstorbenen Kai Bernstein genannt, der nun auch schon seit 25 Jahren kein Ultra mehr war. Heutzutage hast du mit Fabian Drescher einen Präsidenten, der kein Ultra ist, der sicher einen guten Blick für Fanbelange hat, aber der überhaupt nichts mit der Ultrakultur zu tun hat, also nicht direkt. Also das ist auch ein Gerede, da merkt man einfach nur, dass sich Uli Hoeneß überhaupt nicht auskennt mit diesem ganzen Quatsch. Dann denke ich dir mal, halt doch einfach die Klappe, sei doch einfach mal stille. Von daher möglicherweise, um das nochmal zusammenzufassen, einen Dialog führen, respektvoll miteinander umgehen und dann gemeinsam gucken, dass man das besser hinbekommt. Aber so wie das gerade von den Innenministern orchestriert worden ist, geht's eigentlich nicht. Lieber Arndt, was ich dich fragen wollte. Wie war es beim 16er? Ne? Du warst beim 16er mit Ewald Lien und ich habe das Gefühl, Ewald ist jetzt so dein neuer bester Kumpel, ne? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, wie ihr beide da hemmungslos abgekumpelt habt. Ach, Ewald, du bist der Beste. Nein, Arndt, du bist der Beste. Arndt, wollen wir nicht mal einen Podcast zusammen machen? So habe ich es mir vorgestellt.
Wir haben ganz schön abgekumpelt, das fand ich auch. Aber das war auch irgendwie schön, weil ich habe überlegt, weißt du, Fußballromantik, ich habe wirklich, also es ist jetzt nicht im engsten Sinne Fußballromantik, aber ich habe bei der legendären Lienen-Siegmann-Szene, habe ich nur 20 Meter weggestanden. Da habe ich im Umlauf des Weserstadions gestanden, als es gerade passiert ist und war damals 15 Jahre alt oder so. Damals war ich dabei bei einer der größten und furchtbarsten Szenen der Bundesliga-Geschichte mit Ewald Lien und jetzt sitze ich mit ihm in einem Podcast viele, viele Generationen später. Ich mag den ja wirklich auch total. Also du hast ja als Amine auch mit ihm gewisse Dinge noch verbinden. Ich finde, er ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Mensch und ein Mensch mit klaren Haltungen, klaren Prinzipien und es hat mir sehr große Freude gemacht, mit ihm zu reden. 1:20. Ich habe ihm vorher schon gesagt, ey, ich höre euch ja öfter und ich höre euch auch gerne, aber ihr seid immer zu lang, finde ich. Und es liegt aber daran, dass mir das Geheimnis, ist mir auch aufgefallen, meistens hat Ewald Lien am Anfang 20 Minuten lang technische Probleme und das lassen sie alles drin. Das sind die Sachen, die wir erst lösen, bevor wir die Aufnahme starten, die lassen die alle drin.
Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich glaube, mit Ewald verbindet mich auch wirklich sehr, sehr viel. Verweigertes Autogramm 82, Horrorrisswunde mit Norbert Siegmann. Später war er auch wirklich häufiger mal Gast bei uns in der Redaktion. Hat ja, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, auch seinen Kader für Panionios Athen bei uns zusammengestellt am Rechner mit seinem Sohn Joscha, werde ich nie vergessen, bei Transfermarkt und mit seinem Kumpel Georgios in Griechenland, wo er eine Standleitung hatte, hat, glaube ich, bei uns auch das allererste Mal Falafel gegessen.
Okay.
Das war wohl so, er war am Eröffnungstag der WM 2006, war er bei uns und wollte bei uns im WM-Quartier Fußball gucken. Ich glaube, Deutschland gegen Costa Rica war das, glaube ich, in München, ne, mit dem großartigen Philipp Lahm-Tor. Ey, auf jeden Fall marschierten wir vorher zu einem Falafelstand in Kreuzberg und er erkannte Ewald Lien und sagte, Ewald, du bist mein Held, du bist mein Held. Falsch nachgemacht, irgendwie eher mit arabischem Akzent. Und dann aß Ewald Lien zum allerersten Mal in seinem Leben, glaube ich, Falafel und sagt, das ist ja köstlich, mein Lieber, das ist ja köstlich. Und dass die nicht sofort geheiratet haben, das war ein kleines Wunder.
Auf jeden Fall, das wirst du besser wissen als ich. Mhm. Ewald Lien hat mal irgendeine Laudatio gehalten auf einer Elf-Freunde-Veranstaltung, bei irgendeiner Elf-Freunde-Ehrung, hat er eine Laudatio gehalten und das war lange, bevor ich meine Fernsehsendung hatte.
Ja.
Und ich dachte, keine Sau kennt mich und er kam an mir vorbei und kniff mir so in die Wange, hätte ich fast gesagt, und zwinkerte mir zu und sagte, grüß dich. Und da merkte ich, er kennt mich und er konsumiert offenbar sehr viel Fußball. Also damals hatte ich, glaube ich, nur meine Radiorubrik. Und da habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt als langjähriger Fußballfan. Ewald Lien kennt mich. Das war so ähnlich wie, als hätte ich meine erste Falafel gegessen. Also es war wirklich halt die Fresse.
Ja. Schnauze. Pass auf, wir müssen, nachdem wir jetzt tatsächlich Ewald Lien nochmal hochleben lassen, einmal kurz über die Auslosung reden. Die Auslosung am Freitagabend um 18 Uhr in Washington D.C. Donald Trump wird da sein, Heidi Klum wird da sein, viele andere. Auch die Village People. Die Village People, du hast es bereits mehrfach erwähnt, halt die Fresse. Deswegen wollen wir ganz kurz mal auf die Töpfe gucken, weil es gibt ja eine große Umfrage, hat es gerade gesagt, noch nicht so richtig Vorfreude auch in Deutschland, weil auch alle sagen, ja, mit 48 Mannschaften statt 32 oder 24, das wird dann auch ein verwässerter Wettbewerb. Und man kann nicht umhin, sich, wenn man sich die Töpfe 3 und 4 anschaut, zumindest kann man sich mal ein bisschen überlegen, wären die früher dabei gewesen? Ich lese dir das einmal kurz vor und frage dich dann nach deinem Eindruck. Also Topf 3 sind Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien und Südafrika. Und im Top 4 sind Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland und UEFA Playoff A, UEFA Playoff B, UEFA Playoff C, D, 1 und 2. So, was immer das für Mannschaften sind. Ich sag mal so, natürlich mit 32 Mannschaften ginge das auch wahrscheinlich, oder?
Die Village People sind fast noch in der Originalbesetzung. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Indianer ist noch der gleiche wie am Anfang, der Polizist auch, nur der Biker in Leder ist gestorben, Glenn Hughes, und wurde ersetzt durch Eric Anzalone. Ansonsten habe ich eben nicht zugehört.
Ja. Ich habe gerade über Töpfe geredet, ja. Über Lostöpfe. Ich habe die diverse Mannschaften vorgelesen, die jetzt dabei sind, aber die wahrscheinlich sonst nicht dabei gewesen wären. Also, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was Kulturkritisches zum Thema 48 Mannschaften sagen und dann binden wir das Thema auch ab.
Okay, 48 Mannschaften, doof. Also ich haben wir schon drüber geredet, dass diese WM, ich finde sowieso, dass der Fußball sehr darunter leidet, dass vieles einfach immer unübersichtlicher wird. Dass du früher so als Fan das Gefühl hast, du kapierst alles, du überblickst alles, du verstehst jeden Wettbewerb, du verstehst jeden Modus, du kennst alle Mannschaften, die irgendwo teilnehmen, du kennst alle Spieler. Mittlerweile sind die Kader der Bundesligisten dreimal so groß wie vorher, die Teilnehmerfelder jedes Wettbewerbs sind doppelt oder dreimal so groß wie vorher. Das ist alles aufgeblasen worden und jetzt wird die WM aufgeblasen, noch weiter als ohnehin schon. Und ich stelle auch immer wieder fest, habe ich auch schon oft gesagt in diesem Podcast, wenn du die alte WMs anguckst, die uns faszinieren, die haben ja nicht darunter gelitten, dass da nur 16 oder 32 Mannschaften dabei waren, sondern die haben ein tolles Niveau gehabt, die haben einen großen Spannungsbogen gehabt, die dauerten auch einen Monat, die Mannschaften haben ein oder zwei Spiele weniger gehabt, aber es waren trotzdem faszinierende Wettbewerbe, du konntest nur halt weniger Spiele vermarkten, das ist ja der einzige Unterschied und das ist natürlich das, was wir jetzt dazu bekommen haben und was nicht unbedingt unserer Euphorie zuträglich sein wird.
Und man darf auch nicht vergessen, dass es jetzt fast 6 Wochen sind, glaube ich, die das Turnier sich zieht. Und ich muss ja sagen, es gibt sonst immer in der dritten oder vierten Woche immer so eine Turniererschöpfung. Da hast du dann 2 Wochen wirklich durchgesuchtet. Du hast morgens, mittags, abends Spiele gesehen. Du hast dir dann noch die Nachberichterstattung angeguckt. Du hast irgendwelche komischen Mertesackers und Kramers und Sonstiges irgendwie noch im Studio gesehen oder früher Jürgen Klopp und ganz früher Kalli Feldkamp, der große Erklärbär des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also das hast du alles so gehabt. Und dann hast du nach 3 Wochen gedacht, jetzt ist aber auch mal ganz gut, jetzt Halbfinale, nur noch jedes dritte, vierte Tag ist irgendwie ein Spiel, das ist auch okay. Also ich frage mich, wie das wird, wenn du 4 oder 3,5 Wochen Vorrunde hast und zum Schluss hast du dann nochmal Kap Verden gegen Belgien oder so. Ist das dann noch so, dass man irgendwie fiebernd davor hockt und denkt, wie geil ist das denn? Also ich glaube, eigentlich sind 4 Wochen genau der richtige Turnus. 6 Wochen finde ich viel zu lang.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja dann auch einen Dominoeffekt. Du hast das Finale am 19. Juli. Normalerweise, ich habe am 7. Juli Geburtstag, sind Finals immer so um meinen Geburtstag rum gewesen. Das WM-Finale 74 war an meinem Geburtstag. Das WM-Finale 54 war am 4. Juli. Es ist immer so nach einer Juliwoche ungefähr. Jetzt hast du es am 19. Juli. Die Vereine starten die Saison am 1. Juli. Das ist eigentlich eigentlich immer der Beginn der Saison und fahren so am 5., 6., 7., 10. Juli ins Trainingslager. Du hast aber Spieler, die bis zum 19. Juli bei der WM sind. Wenn du bei manchen Vereinen bist, vielleicht mehrere, wenn du Pech hast. Du hast Spieler, die in der ersten Juli-Hälfte noch komplett im Wettbewerbsstress stecken. Und das hat sich bei der Club-WM schon nicht so sehr bewährt. Und du hast es bei der WM jetzt nochmal noch stärker, bei einem noch wichtigeren Turnier, dass die Spieler bis weit in den Juli, also im Wettbewerb sind. Normalerweise hast du Anfang August dann immer die erste Pokalrunde, so am 7. August rum, um den 10. Das wird ganz, ganz eng und das wird ganz großer Stress für die besten Fußballer der Welt. Und du wirst hinterher wieder sagen, ja, das Niveau litt ein bisschen darunter, dass sie so viele Spieler haben. Das ist ja nichts Gutes, was man damit erreicht.
Nee, absolut nicht. Und es wird sich so manches dann auch ein bisschen verschieben. Also insbesondere, was die Trainingslager der Bundesligisten angeht. Da werden wahrscheinlich die ganzen WM-Stars gar nicht dabei sein, wenn es mal wieder zum Rafting am Weißsee geht, um einfach mal so ein bisschen Teambuilding zu betreiben oder der bunte Abend der Mannschaft, der immer ja legendär ist. Das wird es dann alles nicht in der Form geben oder es werden viele nicht dabei sein. Und natürlich bedeutet es möglicherweise auch das endgültige Aus für diese Mannschaftsfotos. Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass es total nervig ist, dass immer alles eingeklinkt wird jetzt, weil die Mannschaften nie normal zusammenkommen oder irgendwie erst 4 Wochen nach Saisonbeginn. Das wird es alles nicht geben, finde ich ein bisschen blöd. Einmal noch kurz zur Auslosung. Wie gesagt, das alte Ekel Donald Trump wird auch dabei sein und diverse andere aus der Nomenklatura dieses amerikanischen Staates. Wird wahrscheinlich auch alles ein bisschen unappetitlich. Ansonsten wird es aber wahrscheinlich alles wieder sehr förmlich laufen. Es gab, wir erinnern uns, bei der WM 2018, das war glaube ich die in Russland, gab es dazwischendurch mal die Vermutung, die Russen hätten mit angewärmten Kugeln gearbeitet, schon weil die eine sehr leichte Gruppe damals hatten. Ich wünschte eigentlich, es käme mal wieder jemand wie Rod Stewart als Losfee heran. Wir erinnern uns, der hatte glaube ich irgendwann mal ein schottisches Pokal-Achtelfinale ausgelost und hatte offenbar vorher so sehr gebechert, dass er mit großen exaltierten Griffen immer in diese Trommelgriff zum Schluss auch nochmal reingreifen wollte und feststellte, dass da gar keine Kugel mehr drin war und hat sich
manche Kugel auch wieder reinwerfen wollte.
Ne? Ja, manche Kugel wollte auch wieder reinwerfen und es war so, er hat sich so sehr gefreut, wie so ein kleines Kind, ich darf endlich mal auslosen. Er hatte dazu, muss man auch noch sagen, einen sehr schönen Leopardenschal an. Er kleidet sich ja ohnehin des Öfteren extravagant. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Alan Stubbs, der damalige Hibernian-Trainer, weil er, glaube ich, Pokalsieger im Vorjahr gewesen war, der auch dabei war. Der schaute da ja nur entgeistert drauf, wie eben dieser alkoholisierte Derwisch diese Auslosung vollzogen hat. Das war wirklich, wirklich lustig. Und wenn jemand so angeschickert ankäme, das fände ich echt sehr, sehr schön. Wie gesagt, Heidi Klamm werden wir auch wieder sehen nach 20 Jahren. Und die hat ja, ey, das ist ja auch immer so geil, diese Pressemitteilung, ne? Heidi Klum soll ja gesagt haben, ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich es ein so spontan schönes Zitat finde. Die Weltmeisterschaft verbindet die Welt wie nichts anderes und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein, diesmal auf einer noch größeren Bühne mit 3 Gastgeberländern und 48 Mannschaften. Da weißt du schon, wie viele Agenturen an diesem bescheuerten Zitat rumgeschraubt haben. Da weiß man hundertprozentig, dass Heidi Klum nichts davon gesagt hat. Wahrscheinlich weiß sie noch nicht mal, dass sie das gesagt hat. Fürchterlich. Ach so, und Andrea Bocelli kommt auch wieder.
Ach, schön.
Andrea Bocelli.
Ich habe jetzt schon,
der italienische Star-Tenor.
Ich habe jetzt schon das Gefühl, du müsstest dir nur diese Auslosung anschauen. Und ich habe meine ganze Sendung am Sonntag schon voll, weil du kannst im Prinzip eine halbe Stunde zusammenschneiden. Das wird zum Brüllen komisch sein, was du da alles zusammenschneiden kannst.
Ach, es wird großartig. Es wird großartig. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig freudig erregt, dass es jetzt endlich losgeht. Ich werde ja auch in die USA fahren und überlege jetzt gerade, wo ich mich positioniere. Es könnte ja sein, irgendwie, dass es im äußersten Westen sehr, sehr schön ist, oben in Seattle. Oder man könnte ja auch nach Mexiko fahren. Oder wenn ich nicht in die USA reinkomme, dann vielleicht Kanada. Aber in Kanada passiert gar nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, das sind nur 2 Standorte, 6 Spiele oder irgendwie sowas. Ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen, wie ich das mache.
Wollen wir mal Frimpong Klimarenke reinholen? Der sitzt schon auf seiner Showtreppe und langweilt sich ein bisschen. Er hat auch mehrfach schon gegähnt. Meistens, wenn du geredet hast.
Ja, aber, der sensible Künstler. Ja,
aber er sitzt auf der Showtreppe und ich glaube, er wäre bereit. Wenn die Musik nur starten würde, dann wäre sofort wieder Leben in diesem Körper.
Ah. Jetzt kommt Frimpong Tim Tam Tam Tim Pomerenke.
Da ist er.
Hallo.
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 Ich muss eine Sache sagen, die ich euch eben im Vorgespräch schon gesagt habe, aber ich will es auch mal öffentlich sagen. Gestern beim Auftritt hier in Limburg haben mich 2 Leute angesprochen und auf den Podcast begrüßt. Erstens haben sie mich laut mit Albanien angeschrien aus kürzester Distanz und dann haben sie gesagt, ich soll ganz unbedingt Frimpong Timmerenke grüßen. Das wäre mal ein besonders schöner Moment, wenn er kommt. So, und da sind wir jetzt.
Herzlichen Dank. Das geht ganz zu Herzen. Freut mich.
Ah, oh, die Fresse.
Aber bevor du anfängst, wir müssen Albanien wieder eine größere Bedeutung. Es sind immer Leute bei meinen Auftritten, bei dir bestimmt auch, Philipp. Du bist heute in Reutlingen, wenn du uns heute hört. Es sind immer Leute in Albanien-Trikots da. Wir werden beide, Philipp, sicherlich du und ich, privat auf der Straße mit Albanien angerufen, von der anderen Straßenseite, wenn uns irgendjemand erkennt. Habe ich erst vorgestern wieder, war ich vor drei Tagen beim Selig-Konzert in Bremen. Mehrere Leute während des Konzertes rufen sie Albanien, während eigentlich die Musik läuft. Also es ist erstaunlich. Also wir müssen das unbedingt kultivieren,
Arndt,
dass Albanien wieder einen größeren Raum einnimmt.
Arndt, du warst auf dem Selig-Konzert, das ist ja so wieder pur Hitmix. Ich bin entsetzt.
Nee, das war schon anders.
Nein, das war schon anders. Ja. Das war qualitativ hochwertiger. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass der alte Journalist in mir, der alte Printmann, wir müssen das Thema weiterdrehen, wie man sonst am Dienstag Nachmittag immer noch sagte, ich brauche noch eine Weiterdrehe, um die eine Weiterdrehzeiten mal wieder aufzuwärmen. Ich brauche noch eine Weiterdrehe. Kannst du das Thema weiterdrehen? Also es genügt, glaube ich, nicht, dass wir mit anderen Leuten durch die Fußgängerzonen, durch die Foodzoos bölken Albanien, sondern wir müssen uns überlegen, was können wir für Albanien
wollen
tun?
Wollen wir nicht für die beste Zuschrift über den Albaner des Monats oder der Woche hören? Das ist dann derjenige, der die beste Mail geschrieben hat.
Ah, da würde ich aber, so. Da würde ich nochmal drüber gehen. Also was ich eigentlich vorschlagen wollte, halt die Fresse. Pass auf, was ich eigentlich vorschlagen wollte, dass wir uns zumindest mal drüber Gedanken machen müssen. Albanien wird ja wahrscheinlich dabei sein bei der WM. Wir müssen uns überlegen, was machen wir, wie begleiten wir diese Mannschaft durchs Turnier, weil uns ja möglicherweise die Deutsche auch eine Enttäuschung bereitet. Kann ja sein, dass nach der Vorrunde wieder Schluss ist, wie bei den letzten Turnieren und Toni Kroos reaktiviert werden muss. Wir müssen uns ja auf jeden Fall überlegen, wie können wir Albanien durchs Turnier bereiten, und wenn das alles nicht hinhaut, dann können wir gerne über einen Albaner des Monats nachdenken. Okay.
Wir haben doch großen Erfolg gehabt mit dem Aufruf, schickt uns Coverversion von unserer Titelmelodie. Lasst uns doch mit ambitionierten Musikern zusammen einen Albanien-Song aufnehmen, wir drei.
Ach, ich wollte euch gerade viel Spaß wünschen.
Ja,
okay, wir drei, klar, machen wir.
Aber bitte nicht irgendwas mit KI einfach einschicken. Also wenn es irgendeine Band gibt, die sagt, wir haben eine gute Idee für einen Albanien-Song und wir wollen, dass Zeigler und Köster und Pomerenke den singen, dann machen wir das.
Nein, KI kommt hier nicht vor.
Nee. Nein, KI ist unser Thema ja nicht.
Da spucke ich aus.
Nein, Ivo. So, also, lieber Frimpong, wir schauen wieder. Du hast diesen riesigen Jutesack dabei.
Ja.
Und da reden wir nicht von deinem Gemächt, sondern da reden wir von der Leser- und Hörerpost.
Exakt, da ist wieder was dabei. Und das Erste, was ganz oben drauf liegt, ist wirklich sehr schön, weil es ein Fundstück ist, das uns Daniel geschickt hat. Ist natürlich schade, dass wir es hier nicht im Bild abspielen können, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Nach dem völlig verdienten Derby-Sieg des SV Meppen am Freitag gegen den durch euch in der aktuellen zufällig besprochenen VfB Oldenburg, dünnes Eis, Daniel, fiel uns am Hauptbahnhof Oldenburg der Live-Ticker mit einem Newsflash auf. Höre euch ja echt gerne, aber bitte passt gut auf, dass ihr euch nicht zu sehr abkultet, wenn eure Podcast-Inhalte demnächst als Breaking News auf dem Times Square zweitverwertet werden.
So nämlich.
Man muss dazu sagen, es war der Newsflash auf diesen typischen Tafeln, wo so rote Schrift durchläuft, dass ihr die Situation in Oldenburg jetzt nochmal ganz kritisch beäugt und da auch einfordert, dass da mal was passieren muss, richtig?
Ja, lieber Tim oder lieber Frimpong, wie ich dich als Künstlername nenne, wenn du mal auch ein einziges Mal nur in den sozialen Medien unterwegs wärst und in unseren Instagram-Account geguckt hättest, dann würdest du dort feststellen, dass wir das dort bereits gepostet haben. Wir haben das Thema schon weitergedreht.
Aber so nämlich. Aber es ist nicht toll, wie Nachrichtenwert entsteht. Wir beide haben ja von nichts eine Ahnung und noch weniger vom Stadion in Oldenburg und von der Gemengelage in Oldenburg. Es haben auch böse Leute, glaube ich, geschrieben, die gesagt haben, wie könnt ihr dieses Stadion fordern von Steuergeldern, alles Verschwendung, wollen wir nicht. Es gibt eine Rieseninitiative gegen dieses Stadion. Ja, aber wir wollen das beide, oder? Ohne irgendwelche Fakten zu wissen.
Ja, wir wollen das Stadion. Um Gottes Willen, wir sind faktenungetrübt. Und das Schöne ist, dass seit dieser Sendung, seit dem letzten Donnerstag, immer eine Oldenburger Nummer bei mir anruft. 0441, glaube ich, ist das für Oldenburg. Das wird ja auch inzwischen immer angezeigt im Handy. Und der ruft jedes Mal an und hinterlässt keine Nachricht. Und man kann, sonst mache ich das bei Handynummern ja auch gerne, die ich nicht kenne, dass ich es dann einfach per WhatsApp eingebe. Und dann ist meistens so ein Profilbild, irgendwie so ein Golden Retriever oder ein Strandbild, wo man ahnen kann, wer das ist. Aber hier eben nicht. Es ist eine Oldenburger Festnetznummer und ich habe ein bisschen Angst zurückzurufen, das könnte mein Energiedienstleister EWE sein, der sagen will, sie haben ihre Gasrechnung nicht bezahlt, oder es ist eben ein wütender Anhänger, der sagt, wir brauchen dieses Stadion nicht, wir wollen am Marschweg bleiben oder es ist viel zu teuer für die Stadt Oldenburg und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen Angst, oder ich gehe mal dran. Nächste Woche gehe ich mal dran.
Es gibt auch schöne Ecken im Marschwegstadion, kommt bestimmt auch nochmal irgendwann als Argument. Das ist so wie
die Laufbahn.
Wie es auf Mallorca auch schöne Ecken gibt.
Ja, ja, klar.
Oder in Hannover gibt es auch schöne Ecken, hört man auch immer.
Immer wieder.
Gehen wir mal zu Mike weiter. Mike kommt, das muss ich jetzt dazu sagen, aus Bielefeld, da viele ja durch diesen Podcast ein bisschen besser die Seele der Ostwestfalen verstehen. Und in diesem Kontext muss man, glaube ich, auch diese Nachricht verstehen. Mhm. Schon seit längerem fällt mir auf, dass die Trainer in Pressekonferenzen vor und nach den Spielen immer voll des Lobes über den Gegner und besonders den jeweiligen Trainerkollegen sind. Kritische Anmerkungen oder Unmutsäußerungen zum anderen Coach findet man gar nicht mehr. Man hat fast das Gefühl, dass alle miteinander befreundet sind und in den Urlaub fahren könnten. Zum Ende der PKs wünschen sie sich dann meist noch viel Erfolg für den Rest der Saison, obwohl es sogar direkte Konkurrenten sind. Eigentlich ja positiv, aber irgendwie fehlt da mittlerweile was, oder?
Sehe ich absolut so. Also bei Pressekonferenzen, da hast du oft so ein Zweitligaspiel ohne besondere Höhepunkte, vielleicht einen Lattentreffer, einmal rohes Spiel und einmal ein 1-1 und wirklich niemand im Stadion hat dann den Eindruck, hier sei nun irgendwie ein besonders gutes Spiel vonstatten gegangen und dann loben sich die beiden Trainer gegenseitig, als sei das hier gerade der Klassiko gewesen und hätte jetzt irgendwie gerade Barca Prime aufgespielt. Ich meine, wie angenehm und wie schön wäre das doch, wenn in solchen Pressekonferenzen etwas mehr Gift wäre und die sich so gegenseitig ein bisschen an die Gurgel gehen würden. Allein schon, wenn ein einziges Mal ein Pressesprecher nicht sagen würde, der Gästetrainer hat das erste Wort, sodass der Heimtrainer einfach mal anfangen würde zu reden. Wahrscheinlich gäbe es sofort eine Riesenhauerei und die ganzen Colaflaschen würden durch die Gegend fliegen und der Pressesprecher würde Schutz suchen und die Lokaljournalisten würden mitmischen. Also ich fände es total super, wenn es richtig scheppern würde, Marc.
Wisst ihr, was ich ganz seltsam finde? Das passt nur ein Teil zum Thema. Ich finde immer komisch, wenn Trainer auf Pressekonferenzen von ihren eigenen Spielern reden und die internen Spitznamen benutzen. Als würde die jeder kennen. Und die sagen, ja, der Fipsi, der braucht da 2 Wochen und Golle und Ralle, die sind aber wieder, sind wieder soweit.
Ja, ja.
Das finde ich mal ganz komisch, weil ich immer denke, sag doch Georg Schwarzenbeck, ja, wenn du Georg Schwarzenbeck meinst.
Das hat so was von so einem Kreisliga-Trainer. Vorfuhr, ne?
Der Vorfuhr, der hat noch ein bisschen Oberschenkel.
Ja, die Körpersprache von Pommes, die hat mir nicht gefallen. Der muss raus, aber der hat ja auch nachher noch einen Installateurtermin. Der musste weg, der fährt noch in Urlaub.
Es gab übrigens mal bei Schwarz-Weiß Essen einen Spieler, der hieß Pommes Läufgen. Ich weiß gar nicht den richtigen Vornamen, der war nur als Pommes Läufgen bekannt. Den sollten wir vielleicht nochmal anrufen, Pommes Läufgen.
Ja, ja, genau. Ich habe den Sixpack dann gebracht und er hat mir dann auch sofort gefallen, hat auch gleich das Tor gemacht. Dankeschön und schönen Feierabend. Also das ist echt total peinlich, weil es ja auch so eine komische Intimität herstellt mit den Lokaljournalisten. Und da erinnere ich mich auch gerne wieder an Blessin, das sympathische Dorf in Ostpommern, der ja auch irgendwann nochmal sagte, in West- und Ostpommern, der doch damals gesagt hat, glaube ich, nach dem letzten Pokalsieg vom FC St. Pauli, also noch dann irgendjemand nachfragte, ob er den und den besser gesehen hätte, wo er sagte, ihr macht den Moment kaputt, dass ihr jetzt einzelne Spieler rausgreift, ihr macht den Moment kaputt. Also diese Kumpelei von Lokaljournalisten mit Trainern, da sollte man einfach sein lassen. Selbst wenn man irgendwie abends schon mal gesoffen hat an der Theke in einem komischen Mannschaftshotel. Bisschen professionelle Distanz wäre prinzipiell super. Und wie gesagt, Pommes und Sixpack und der Werner und so weiter, das könnten sich, finde ich, Trainer auch verkneifen, finde ich auch.
Werder hat ja übrigens Christian Fander als Torwarttrainer, ehemaligen Bundesliga-Torwart in Bochum unter anderem. Und der wird Kiki genannt. Der findet es auch okay, Kiki genannt zu werden. Und ich muss manchmal seinen Namen rufen, wenn er ins Stadion kommt. Ich rufe nie Kiki. Ich finde das ganz komisch, wenn ich Kiki rufen würde.
Kiki ist so, finde ich, auch so 3 Damen vom Grill, finde ich, die Linke, also, ne, oder?
Ja.
Halt die Fresse. Na gut, Leute, weiter geht's.
Na gut, gehen wir mal zu Max. Max möchte über einen Banner in der FCA-Kurve zur Entlassung von Sandro Wagner sprechen.
Oh.
Dort stand, man liest es ja öfter, niemand ist größer als der Verein.
Da waren wir ja schon, genau.
Max fragt, ich frage mich immer wieder, was soll das bedeuten? Was ist denn der Verein? Meinen Fans, die so ein Banner hochhalten, nicht eher sich selbst? Also, niemand ist größer als wir Fans? Und heben sich die Fans damit nicht selbst auf das Podest, auf dem sie nach eigener Aussage nur den Verein sehen wollen?
Ich finde, es gibt ja sogar Fans, die sagen, mir sind die Spieler egal, weil niemand ist größer als der Verein, die Spieler kommen und gehen. Nur wenn ich sage dann immer, wenn ich solche Diskussionen führe, aber wer, wenn nicht die Spieler, sind denn die Leute, mit denen ihr dich, oder die Dinge, mit denen ihr euch identifiziert, ist das ist Vereinswappen oder was ist das? Also ein Verein besteht doch durch Menschen. Also die Menschen machen doch den Verein zu dem, womit man sich identifiziert. Und ich finde, also diesen Satz, niemand ist größer als der Verein, ich verstehe den zwar inhaltlich, aber ich finde den ganz oft schwer anwendbar.
Ich weiß nicht, ich finde das schon nachvollziehbar. Also jetzt gerade als Kritik an dem Personenkult, an dem Sandro Wagner nicht so ganz unschuldig war. Also ich finde schon, dass man das mal auch in der Kurve präsentieren kann. Ich glaube, die Attacke oder beziehungsweise die Kritik am Personenkult wurde da ja auch noch formuliert, dass es die große Sandro-Wagner-Show war in den ersten Spieltagen. Das wird man ja schwer bestreiten können. Alle weiteren Folgungen, wer sich nun als der Verein sieht, ob es die Spieler sind oder nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das eine eher radikale Meinung ist, zu sagen, die Spieler sind mir völlig egal. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass die Idee eines Vereins oder ein Verein neben all den Menschen natürlich auch immer so eine Art Idee ist, wofür Borussia Dortmund steht, wofür der FC Augsburg steht, wofür Arminia Bielefeld steht. Von daher, also Fußball besteht ja ohnehin nur aus Slogans, ne? Also genauso echte Liebe oder anderer Krams, das ist natürlich alles irgendwie so von der Wertigkeit ein klassischer Klospruch so, ne? Insofern finde ich aber ganz okay, wenn Fans das hochhalten.
Ja, das stimmt. Aber du hast ja manchmal auch diesen latenten Ekel, wenn zum Beispiel Fans Spieler zur Rede stellen in der Kurve oder so. Oder wenn eigene Spieler ausgepfiffen, niedergemacht werden, damit der Trainer sich nicht mehr aufstellen kann. Und da kommt dann ja auch manchmal, niemand ist größer als der Verein, der Spieler ist mir Wumpe. Das hilft ja aber nicht weiter. Da macht sich der Fan ja dann größer als der Verein, wenn er im Prinzip einzelne Spieler fertig macht, damit die nicht mehr aufgestellt werden können. Solche Dinge meine ich. Da finde ich es schwierig.
Ja. Da finde ich es tatsächlich auch schwierig, haben wir auch schon drüber gesprochen. In dem konkreten Fall, finde ich, ist es eine Kritik an Sandro Wagner, die auch mal berechtigt ist. Sage ich einfach mal, als einer, der kirchentagsartig jetzt auch mal ein bisschen versöhnlich klingen will. Denn wir schauen beim Blick auf die Uhr, dass wir eins vergessen haben.
Ja,
schmerzlich
genau.
Vergessen haben. Die Würdigung eines Amateurvereins.
Mein Impulsvortrag.
So, der Impulsvortrag. 7 Minuten Arne Zeigler.
Ach so. Ja. Ich dachte, die
EM29. Was ist denn die M29? Ach, die Frauen. Ach so.
Die M29?
Pass auf, das besprechen wir beim nächsten Mal. Ich will nur
Frauen in Deutschland.
Ich will nur darauf hinweisen, dass ein mir bekanntes Delegationsmitglied des DFB gestern ganz schön gefeiert hat. Ich will den Namen nicht nennen. Der Kollege schrieb nur, hat mir ein Video geschickt von der Verkündung, Deutschland richtet die Frauen-EM 2029 aus. Schrieb mir dann nur, jetzt geht's weiter nach Washington, ich bin total blau. Hoffentlich gibt es keinen Alkoholcheck bei einer Einreise. Da sind wir mal gespannt, wie die deutsche Delegation bei der Auslosung...
Wissen wir, ob Andreas Rettig gut angekommen ist?
Andreas Rettig, wer ist das denn? Weiß ich gar nicht. Glaube nicht, dass der das ist.
Gut. Dann reden wir jetzt über den kleinen Verein.
Ja, bitteschön.
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
Ich werde euch gleich mit einem Thema begeistern, das wir noch nie thematisiert haben und das auch wenig mit Fußball zu tun hat, aber ganz viel mit dem Verein, über den wir heute reden und das auch absolutes Kultpotenzial hat. Der Verein, über den wir reden, haben wir letzte Woche ausgelost, ist der SC Eltersdorf in Franken. Eldersdorf, wie man dort sagt, ein Stadtteil von Erlangen ist das, 4000 Einwohner, 1926 gegründet, feiert also nächstes Jahr 100 Jahre und ist ein sehr kleiner Verein, aber aktuell Platz 2 in der Oberliga Bayern, Gruppe Nord. Und sie sind nur deswegen Zweiter, weil sie ein Spiel weniger haben als der ASV Neumarkt, der ist dort Erster. Haben schon 2 Jahre Regionalliga gespielt. Und, ach so, das muss ich mal zitieren, ich habe eine sehr nette Mail von der Medienabteilung bekommen, von Timo, der geschrieben hat, wir sind ein klassischer Dorfverein, tief verwurzelt, wir machen alles noch auf die gute alte Art. An Heimspieltagen helfen Menschen aus dem Dorf an der Kasse als Ordner oder im VIP-Bereich mit. Unser Stadionsprecher besorgt bei Auswärtsspielen oft das Essen für die Mannschaft und unser Manager ist einer der Ersten, der bei Schnee zum Platzschaufeln anrückt. Alles ehrenamtlich, genauso wie mein Job als Medienbeauftragter, bei dem ich alle sozialen und so weiter. Timo Engelhardt hat das geschrieben. Herzliche Grüße. Und jetzt kommt das Beste an diesem ganzen Verein. Er wird die Quecken genannt. Die Quecken, und zwar werden die Einwohner Eltersdorfs im Volksmund auch Queckenpelzer genannt, da die ungeliebte Kriechquecke, das ist ein Unkraut, in den leichten Sandböden um Eltersdorf schon immer stark verbreitet war. Deswegen mussten die Landwirte viel Aufwand und Zeit in die Bekämpfung, das Pelzen des Unkrauts investieren. Und wir hören, dass das Wort Quecken, das ist also auch der Spitzname des Vereins, unter anderem auch Queckenquetschen ist einer der Schlachtrufe. Das klingt ja nach Siegen so. Die Kriechquecke, auch gemeine Quecke oder gewöhnliche Quecke oder einfach Quecke genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Quecken innerhalb der Familie der Süßgräser und wie gesagt der Spitzname dieses Vereins. Bernd Aigner ist Trainer, ehemaliger Bundesligaspieler für St. Pauli. Queckenquetsche ist also der Fangesang und sie haben, und das ist, finde ich, interessant, in der Bayernliga oder in der Oberliga Bayern einen Nationalspieler aus Sri Lanka, nämlich Jeremy Pereira, der zuletzt beim 0:4 gegen Thailand in diesem Monat in der Asien-Cup-Quali Stammspieler war, also in der Startelf gestanden hat. Herzliche Grüße nach Eltersdorf. Wie gesagt, ein Verein, der schon Regionalliga gespielt hat und der gerne aufsteigen möchte. Und ich drücke die Daumen. Die Quecken, Queckenquetschen.
Spektakulär, die Quecken.
Ja.
Noch nie was von gehört.
Nein.
Ich habe es eben auch mal gegoogelt. Das ist tatsächlich aus der Gattung der Haargerste.
Ja.
Verrückt.
Elimus repens, die Kriechquecke.
Ja. Was passiert denn jetzt, wenn die aus der Oberliga in die Regionalliga aufsteigen? Müssen sie das Stadion ausbauen oder VIP-Räumlichkeiten bereitstellen? Wie ist das denn eigentlich? Muss man da sehr, sehr viel umbauen?
Ja, sie spielen in einem Stadion mit fast 2500 Zuschauern. Ich weiß gar nicht, wie viel man für die Regionalliga braucht. Ich vermute mal, da muss ein bisschen was passieren. Der Elzner Sportpark ist das Stadion. Ach so, hier steht's. Moment, das hat der Timo geschrieben. Beim Aufstieg in die Regionalliga mussten diverse Auflagen erfüllt werden, weil sie waren schon mal Regionalliga. Zusätzliche Sitzplätze, Überdachung, Presseplätze. Auch hier haben viele Dorfbewohner tatkräftig mitgeholfen, teilweise schon im hohen Alter. Das zeigt, wie sehr der Verein hier verwurzelt ist. Also ich vermute mal, die sind schon Regionalliga-tauglich.
Ach, super.
Insofern, Einfach nur zu. Einfach werdet einfach Meister der Oberliga, dann seid ihr aufgestiegen.
Menschlich schon mal Regionalliga tauglich.
Total.
Klingt super.
So, das Glücksrad wartet es schon. Hast du es
also ich finde es wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und wir drehen das Glücksrad.
Jetzt.
Ja.
Wer ist es denn diesmal?
Und Eieiei. Es ist der FC Einheit Wernigerode.
Okay. Philipp, hast du dein Mikrofon abgestellt jetzt extra?
Du bist nicht mehr zu hören, Philipp.
Oh, Philipps WLAN ist abgekackt.
Hört er mich immer noch nicht?
Jetzt ja.
Doch jetzt? Sprich mal weiter nochmal.
Jetzt wieder nicht.
Philipps WLAN kackt ab. Philipps WLAN kackt ab. Philipps WLAN kackt ab.
So, Audiokommentar. Wir warten darauf, dass Philipp wieder bei uns ist gleich. Einheit Wernigerode hat vermutlich seinen WLAN in die Knie gezwungen. Ich glaube, das macht er absichtlich, einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Oder hat Philipp immer nur für eine Stunde bezahlt und einfach am Schluss EWE kickt ihn dann einfach raus aus der Leitung.
Ich habe schon mitgehört wahrscheinlich.
Wahrscheinlich waren das wirklich die Anrufe aus Oldenburg. Mal, Herr Köster, wenn Sie mehr als eine Stunde reden wollen, dann müssen Sie was zahlen. Ja. Hier sind noch 26 Euro offen.
So, hört er mich jetzt wieder besser?
Jetzt geht's wieder.
Ja, und das freut mich doch ganz besonders. Endlich mal kommen wir in den wunderschönen Harz. Dort, wo die deutsche Seele besonders laut zugange ist und das deutsche Herz besonders schlägt, trotz Baumsterben und so weiter, freue ich mich sehr auf Wernigerode, Werni, wie die Ostdeutschen das nennen. Da werde ich mich natürlich mit einem etwa 30-minütigen Impulsvortrag nächste Woche mal profilieren als Versteher des deutschen Ostens. Ist doch schön. Und damit sind wir, liebe Freunde, ich gucke nur mal ganz kurz auf die Uhr. Schon am Ende. Freuen uns auf die Auslosung, freuen uns auf Wernigerode, freuen uns auf den Bundesligaspieltag und überhaupt, dass wir nächste Woche wieder in unserem kleinen Trio zusammen sind. Hier beim 16er. Nein, Quatsch, bei Zeigler und Köster. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Macht's gut.
Dann tschüss.
Halt die Fresse.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.